Ja. Tag auch. Mein Name ist Hoops. Dies ist der Nur der HSV-Podcast, aufgenommen nach dem 25. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein empfing am Samstagnachmittag im von den Medien jetzt umbenannten Frustparkstadion den MSV Mainz 05. Und dieses Spiel endete, wie wir alle wissen, 0:0 unentschieden. So, was fange ich jetzt mit diesem Spiel an? Was fange ich jetzt mit dieser Situation an? Es ist Samstagabend, kurz vor 21 Uhr. Das Spiel ist also mehr oder weniger drei Stunden, ist vor drei Stunden beendet worden. Ja, und ich sitze, wie sicher viele HSV-Fans, so ein bisschen ratlos jetzt in meiner Wohnung hier vor dem Mikrofon und habe mich gefragt, so wie gehe ich denn jetzt diesen Podcast an? Und ich habe Folgendes jetzt für mich entschieden. Ich versuche, diese Podcast-Folge mal in drei Teile zu teilen. Im ersten Teil würde ich gerne nur über dieses Spiel gegen Mainz 05 sprechen, wenn es mir dann gelingen sollte. Ich bemühe mich zumindest, nur über das Spiel gegen Mainz 05 zu sprechen. Im zweiten Teil möchte ich dann natürlich sagen, so was bedeutet das jetzt? Aktuelle Tabellenkonstellation. Wie sieht es aus? Wie denk und fühle ich darüber? Und im dritten und letzten Teil möchte ich euch über zwei interne Dinge informieren, denen eventuell ja den einen oder anderen Hörer von euch interessieren könnte. Das ist mein Plan. Die eisgekühlte Fritz-Cola steht neben mir. Ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen und dann starten wir mit Teil 1, und zwar mit dem Spiel unseres Hamburger Sportvereins gegen Mainz 05. Sehr, sehr lecker. Ich habe mir das Spiel im Fernsehen angeguckt mit einem Freund und muss sagen, um das mal gleich vorwegzunehmen, was für ein großartiger Support der allermeisten Fans da im Stadion. Das hat sich die Mannschaft aber auch erspielt, denn ich denke, es ist unschlüssig zu sagen, das war die beste Mannschaftsleistung des Hamburger Sportvereins seit langer Zeit. Ich denke, das war unser bestes Spiel in diesem Kalenderjahr 2018. Das war das beste Spiel in der Rückrunde, logischerweise auch das beste Spiel unter dem Trainer Bernd Hollerbach. Da empfand ich ja bisher nur ein Spiel wirklich ganz akzeptabel, und das war die 0-2-Niederlage gegen Dortmund. War schmerzhaft, aber eigentlich waren wir da gar nicht so schlecht. So, aber gerade die letzten Spiele, ne, gegen Bremen und Leverkusen, da hatte der HSV ja gruselige, katastrophale Leistungen gezeigt, ohne irgendwelche Torchancen. Das war heute gegen Mainz 05 deutlich anders. Wenn man so die Statistik liest, die ich jetzt hier vor mir aufgeschlagen habe, da muss man sagen, das war ganz anders als der HSV in den letzten Wochen. Der HSV war total couragiert, engagiert im Spiel. Natürlich spielen wir keinen guten Fußball. Wer guten Fußball gucken möchte, der darf schon seit langer Zeit nicht mehr zum HSV gehen. Aber wenn man das sehen möchte, was in dieser Phase, dieser Saison, in dieser Konstellation, in der wir sind, auf dem direkten Abstiegsplatz, wer da erwartet, guten Fußball zu sehen, das verstehe ich dann nicht. Aber was der HSV gezeigt hat, war das, was man sicher erwarten kann in so einer Situation. Die Mannschaft war unglaublich engagiert, hat sich voll reingehauen in dieses Spiel. Ihr ist nicht alles geglückt, aber boah, ne, was war das? War das im Vergleich zu den letzten Spielen, was war das für ein Druck, den wir zum Glück mal wieder auf den Rasen gebracht haben? Ne? 18-5 Torschüsse. Ich meine, gegen Bremen und gegen Leverkusen haben wir, glaube ich, nicht eine wirkliche Torchance gehabt. Hier haben wir wirklich viele Torchancen gehabt, zweimal die Latte getroffen, dann Abseitstor geschossen. Wir haben noch einen Elfmeter bekommen, wie wir alle wissen, darauf komme ich gleich nochmal. Also wir haben wirklich ja ganz viel für dieses Spiel getan, aber am Ende ist es 0-0 ausgegangen. Ne? 11-1 Ecken für den HSV. 72% Passquote ist jetzt nicht wirklich doll, aber 50% hatte nur Mainz. Da sieht man, wie verunsichert die waren, und da sieht man auch, wie engagiert der Hamburger Sportverein war. Wir hatten 66% Ballbesitz, auch das sehr ungewöhnlich für den Hamburger Sportverein. Das sind also alles Werte, die eigentlich ganz gut sind, aber am Ende ist nur die Frage, was stand auf der Anzeigentafel? Und da war es halt 0-0, und natürlich gibt es jetzt auch den einen oder anderen, der schon bei Twitter rausgehauen hat, also wenn du gegen 10 10 Mainzer schon nicht gewinnen kannst, ja, dann wirst du ja nie wieder gewinnen. Ne? Kann natürlich sein. Also man kann das natürlich auch so sehen. Aber das Spiel hat mir gut gefallen. Wir hatten wirklich ein paar ganz gute Szenen in der ersten Halbzeit. Wer mir unglaublich gut gefallen hat in der ersten Halbzeit war Bakary Jatta. Wer hat dem eigentlich Zweikämpfe beigebracht? Ja, diesen Trainer muss man mal kräftig loben. Das hat er wirklich super gemacht. Kostic war sehr gut im Spiel, fand ich. Man of the Match für mich, weil auch in der zweiten Halbzeit großartig, in der ersten Halbzeit habe ich ihn schon großartig gesehen. Weil mal wieder Douglas Santos wirklich war, der ist jetzt unglaublich toll engagiert. Also eigentlich hat die ganze Mannschaft so für sich, wir müssen es immer vergleichen mit dem HSV der letzten Wochen und Monate, also da hat der HSV wirklich mal einen ganz guten Fußball gespielt, aber es sollte irgendwie nicht sein. Ne? Dann gab es dieses Abseitstor, klar, dass die Fans im Stadion da erstmal enttäuscht waren mit dem Videoschiedsrichter, aber ich meine, das sah ich schon im Live-Bild und natürlich dann bei der ersten Wiederholung konnte man sofort sehen, ja, also Kostic stand ja ganz deutlich, also mehrere Meter, 2 Meter, 3 Meter stand der im Abseits. Also das war ja ganz klar sehr verwunderlich, dass der Linienschiedsrichter das nicht gesehen hat. Höchstwahrscheinlich hat der vielleicht gedacht, dass der Pass nicht von einem HSV-Spieler kam, sondern dass irgendwie der Ball mehr oder weniger von einem Mainzer Spieler kam. Ich schätze mal, das hat vielleicht der Linienrichter gesehen. Aber soll uns nicht interessieren. Es wurde nicht gegeben, dieses Tor, und das leider auch völlig zurecht. Und somit sind wir 0-0 in die Halbzeit gegangen. Vielleicht muss man das nochmal vorwegnehmen. Vor dem Anpfiff habe ich mich sehr aufgeregt über diese Aufstellung des Trainers. Shiplock in der Startelf als einziger Stürmer, da denkst du auch, du hast den Schuss nicht gehört. Und die jungen Talente wie Fiete Arp, wie Luca Waldschmidt und so, die saßen draußen. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, da war ich auch echt sauer und habe da auch bei Twitter meinen Frust so ein bisschen losgelassen. Aber man muss auch so fair, und ich denke, das gehört auch ich finde, es gehört sich einfach. Man muss nachher sagen, da hat Hollerbach jetzt wirklich nicht viele Fehler gemacht. Shiplock ist nun mal Shiplock, ja. Der ist, glaube ich, nicht wirklich ein guter Fußballspieler, und dass der irgendwann mal seine Karriere beendet und hat mehrere Millionen Euro verdient mit dem Beruf als Fußballprofi, das wird er selber später kaum glauben, weil ich glaube, er ist wirklich, wirklich kein wirklich talentierter Fußballspieler. Insofern würde ich ihn auch nie auf ihn bauen und auf ihn setzen, aber man muss ihn mal lassen in dem, was er dann kann, hat er das ganz gut gemacht. Also der ist dann wirklich viel gelaufen, hat viele Bälle erlaufen, war unbequem für die Verteidiger, hat immer mal wieder Lücken geschlagen. Wenn er den Ball hatte, war viel zu hektisch, aber anyway, also das war deutlich besser, als ich es befürchtet habe, muss ich sagen. Und insgesamt kann man da Hollerbach wenig einen Vorwurf machen. Er hat dann auch in der Pause, in der Halbzeit richtig reagiert, weil der schwächste Mann meiner Meinung nach auf dem Platz in der ersten Halbzeit, das war Aaron Hunt, den hat er auch dann ausgewechselt. Für ihn kam dann Luca Waldschmidt, das fand ich auch völlig richtig. Und als das Spiel dann ein bisschen weiter lief, haben wir dann ja auch noch Bakary Jatta ausgewechselt, der in der zweiten Halbzeit auch wirklich nicht mehr zu sehen war. In der ersten Halbzeit, wie gesagt, fand ich ihn ziemlich gut, war echt sehr positiv von ihm überrascht. Für ihn kam dann, für ihn kam dann André Hahn, und als ist der Ball immer noch nicht über die Linie gehen sollte und wir mittlerweile auch einmal mehr auf dem Platz waren, da hat dann Hollerbach auch die Doppelsechs aufgelöst, hat Jung vom Feld genommen und dann auch noch Fiete Arp für die letzten, ich schätze mal so 20 Minuten gebracht oder so. Also ich finde, da hat er alles richtig gemacht. Aber es sollte dann irgendwie nicht sein. Dann kam dieser Elfmeter, über den müssen wir natürlich auch nochmal schnell sprechen, mit der gelb-roten Karte. Ich denke, diesen Elfmeter kann man total geben. Also das habe ich im Live-Bild schon so gedacht, aber die Wiederholung hat es dann eigentlich für mich bestätigt, dass Luca Waldschmidt da überhaupt gar keine Chance hatte, wurde einfach da umgerannt. Also ein bisschen, da kann man wirklich sagen, ungeschickt. Es war jetzt kein böses Foul, aber es war das Vereiteln einer kleinen Torschance, deswegen ja auch hier die gelbe Karte. Und also das war alles korrekt. So, und dann nimmt Philipp Kostic sich den Ball. Das empfand ich eigentlich als richtig, weil Philipp Kostic ist ich denke, da seid ihr mit mir einer Meinung, ist in dieser super katastrophalen, schlechten Saison vielleicht unser bester Mann in dieser Saison, der oftmals ganz gut, also immer noch so ein bisschen positiv rausgestochen ist. Und auch wieder in diesem Spiel war es ganz positiv. Und da habe ich gedacht, ja, wer, wenn nicht Kostic, sollte schießen. Aber der Ball, also das muss man sagen, dieser Elfmeter war richtig schwach geschossen. Ich denke mal, das lag wirklich an den Nerven. Da hat er wirklich dann die Nerven gezeigt. Und der junge Torhüter Florian Müller, der sein allererstes Bundesligaspiel gemacht hat, der schon in der ersten Halbzeit ganz toll gehalten hat, muss man ja leider anerkennen als Hamburger, der hat dann auch diesen Elfmeter gehalten. Das war für den natürlich mega, mega geil. Ne? Aber man muss auch sagen, gut, da hat er natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Dieser Torwart war, er sprang in die richtige Ecke und der Ball war halt überhaupt nicht mit viel Druck geschossen und deswegen natürlich auch ziemlich leicht haltbar. Danach, nach diesem verschossenen Elfmeter, waren wir ja, weil dieser Spieler, der das Foul begangen hat, ja die gelb-rote Karte bekommen hat, ich sag mal, die nächsten 5 oder 10 Minuten war der HSV nochmal so richtig im Spiel. Und ich habe hier zu meinem Bekannten gesagt, also pass auf, wir schießen noch das Tor. Ich glaube da jetzt fest dran. Der HSV ist jetzt so sauer, dass er das Ding jetzt noch schaffen wird, aber wir haben es dann halt nicht mehr geschafft. Und dann wurde das Spiel auch von uns, da hat man gemerkt, dass die Kraft auch ein bisschen nachgelassen hat. Dann wurde das Spiel auch ein bisschen fahrig. Klar, hat sich Mainz dann hinten reingestellt und auch versucht, so 1, 2 Konter zu setzen. Aber am Ende war das dann nachher, ja, das 0-0. Es ist natürlich, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, total unverdient, ja. Wenn es nicht so tragisch wäre, dann würde ich sagen, ich freue mich ja als HSV-Fan, dass ich endlich mal sagen kann, dass unser HSV unverdient nur unentschieden gespielt hat und wir die klar bessere Mannschaft waren. Ich denke, das hat jeder gesehen, das haben auch die Mainzer sofort anerkannt. Aber gut, aber das bringt uns natürlich nichts. Wir haben ja jetzt nicht den 6. Spieltag, sondern wir haben halt den 25. Spieltag und der HSV befindet sich weiterhin auf Platz 17 der Tabelle. So, und da bin ich jetzt beim zweiten Teil angelangt. Was bedeutet jetzt dieses Ergebnis? Ja, es bedeutet nichts Gutes. Ne? Ich nehme diesen Podcast, wie gesagt, am Samstagabend auf. Morgen am Sonntag, also für mich gesehen, morgen am Sonntag spielt der 1. FC Köln zu Hause gegen Stuttgart. HSV, Mainz unentschieden gespielt, Bremen unentschieden gespielt, Wolfsburg sogar verloren. Es ist die Chance für Köln, vielleicht nochmal an das Wunder zu glauben. Und wenn die morgen zu Hause gegen Stuttgart unentschieden spielen oder sogar gewinnen, egal, wenn sie irgendwie punkten, dann rutscht der HSV auch auf den letzten Tabellen. Platz. Die Kölner sind dort auf Platz 18 seit dem 3. Spieltag und das wäre für die natürlich nochmal eine unglaubliche Motivation im Endspurt. Aber der HSV ist nun mal die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Wir haben in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel gewonnen. Bernd Hollerbach, so hat man es bei Sky gesagt, ich kann es jetzt nicht nachkontrollieren. Bernd Hollerbach soll der schlechteste Trainer Einstand der Bundesliga-Geschichte seit 1963 sein. Angeblich noch kein Trainer hat keines seiner ersten 6 Spiele gewinnen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur HSV-Trainer waren oder generell alle Trainer. Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich erschreckende Bilanz. Und ja, klar, the trend is your friend und ich denke, mit diesem Spiel, und das wird dann irgendwann nachher auch so in der Chronologie höchstwahrscheinlich nachher auch sichtbar sein, ich denke, mit diesem Spiel ist es eigentlich klar, dass der HSV abgestiegen ist, und zwar auch direkt abgestiegen ist. Klar sind noch 9 Spiele zu spielen, das bedeutet 27 Punkte. Gut, nächstes Wochenende spielen wir gegen Bayern München, sagen wir mal, das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass wir da punkten. Also nach dem Bayern München spielen haben wir noch 8 Punkte, 8 Spiele, sollten wir alle 8 Spiele gewinnen, dann wären das noch 24 Punkte. 24 plus 17 sind, glaube ich, nach Adam Riese 41 Punkte. Ja, dann würden wir noch drin bleiben, ne, wenn wir noch die nächsten 8 Spiele nach dem Bayern-Spiel gewinnen. Aber das werden wir natürlich nicht tun. Wir werden natürlich, wenn wir überhaupt noch mal was gewinnen, also wir werden, wenn dann nicht viele Spiele gewinnen und die über uns stehen, werden auch nicht alle Spiele nur verlieren. Also ich denke, nein, theoretisch ist es klar, dass wir noch nicht abgestiegen sind, aber ich bin da so schon sehr stark bei meinen Hörern, dass, glaube ich, jetzt feststeht, dass wir absteigen werden. Ich habe auf unserem Nur der HSV-Pod Twitter-Account nach dem Spiel eine Frage gestellt. Ich habe die Hörer gefragt, ich habe euch gefragt, wer glaubt von euch noch an ein Wunder? Also wird der HSV noch das Wunder schaffen und direkt drin bleiben in der Liga, oder werden wir es noch schaffen, auf den Relegationsplatz zu kommen, oder steigen wir direkt ab? Und die Abstimmung, es haben 63 von euch mitgemacht, relativ schnell nach dem Spiel. Vielen Dank dafür. 4% haben tatsächlich noch gesagt, wir schaffen das Wunder und bleiben direkt drin. Wahnsinn. Na, 12% haben gesagt, nee, das Wunder zwar nicht, aber es mutet ja schon fast wie ein Wunder an. Wir werden noch die Relegation erreichen, das sagen 12% von euch. Ja, und 84% sagen, wir steigen direkt ab. Und ich glaube das auch, dass wir direkt absteigen. Und ja, jetzt... Und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass wir auch auf dem letzten Tabellenplatz absteigen, auf Platz 18. Ich befürchte, dass wir da auch am Ende dieses Spieltages sind. Ihr werdet es wissen, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr ihn ein bisschen später hört, Sonntagabend oder Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer. Am Samstagabend weiß ich es ja nicht. Aber am Ende ist es ja auch scheißegal, ob wir 17. oder 18. sind. Wir bleiben Minimum 7 Punkte. Es bleibt Minimum 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und ja... Mit dem Relegationsplatz wird der HSV höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. So, das ist jetzt schwer. Ich finde, dass die HSV-Fans im Stadion, so kam es zumindest bei mir im Fernsehen heute an, das sehr gut gemacht haben. Der Support im Stadion war wirklich super, so empfand ich ihn. Und als in der 88. Minute, als man merkte, auch beim HSV sind jetzt auch die Kräfte durch und irgendwie das wird hier nichts mehr und es wird höchstwahrscheinlich beim 0-0 bleiben, da hat in der 88. Minute das ganze Stadion nochmal aufgestanden und hat gesungen, steht auf für den HSV. Also das war schon geil, so muss es eigentlich sein. Das war super. Was dann nach dem Spiel war, jetzt über Twitter habe ich zum Glück nichts mehr finden können. Also es muss wohl, ich hoffe es zumindest, dass es relativ ruhig geblieben ist. Aber also da ist dann irgendwo auch dann diese Enttäuschung da natürlich von den Fans. Und auch wenn ich immer natürlich einen völlig unrealistischen Restfunken habe, dass ich sage, natürlich würde ich mich ein Loch im Bauch freuen, wenn wir es irgendwie noch schaffen, in der Liga zu bleiben, ob mit Relegation oder ohne, so muss man doch sagen, die ganz, ganz große realistische Wahrscheinlichkeit ist, dass wir dieses Mal direkt absteigen. Und wenn dem so sein sollte, dann bin ich ganz ehrlich zu euch, dann würde ich mich freuen, wenn das auch bald geschieht. Also wenn es auch bald rechnerisch nicht mehr möglich ist, die Klasse zu halten, weil das sind jetzt ganz schmerzhafte Wochen. Natürlich wird auf uns rumgeprügelt werden. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Fußballfans oder Bundesliga oder Fans von anderen Bundesliga-Vereinen, die den HSV schon lange irgendwie, ich will nicht sagen hassen, das Wort ist mir jetzt zu groß und auch zu negativ, aber ich glaube, es gibt ganz viele Fans von anderen Bundesliga-Mannschaften, die den HSV wirklich gönnen, endlich, dass sie mal absteigen. Seit Jahren betteln wir darum, seit Jahren spielen wir grausamen Fußball, seit Jahren verbrennen wir so viele Millionen, dass man sagt, ja, dann ist das jetzt so. Also immer noch dann auf diesen letzten Strohhalm zu hoffen, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr tun. So ganz, ganz in meinem Hinterkopf, heimlich, so ne, in meinem letzten Winkel des Herzens tue ich es natürlich noch, aber mein Kopf sagt mir, Hups, mach es jetzt nicht. Ich denke, meine Ansage vor 2 Wochen war genau richtig. Wir hatten jetzt 2 Endspiele gegen direkte Konkurrenten, gegen Werder Bremen und gegen Mainz. Hätten wir beide Spiele gewonnen, hätten wir 6 Punkte gemacht und unsere direkten Konkurrenten halt keine, dann wäre sicher noch wirklich was gegangen, aber gegen Bremen haben wir verloren, gegen Mainz ist nur unentschieden gespielt, statt 6 Punkte haben wir nur 1 Punkt gemacht und ich denke, das war's dann. Also dann ist das jetzt halt auch so. Und ja, noch eine verrückte Idee, ich wollte sie einmal aussprechen, wobei vielleicht habe ich die auch schon im letzten Podcast ausgesprochen, als ich so lange über Bruno Labbadia gesprochen habe. Aber als Bruno Labbadia getradet wurde, wollte ich gerade sagen, also verpflichtet wurde beim VfL Wolfsburg, da habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, wieso höre ich das schon wieder, ne? Dass die bei Sky sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Der HSV muss am 32. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg ran. Und pass mal auf, Bruno Labbadia, ich will jetzt nicht sagen, der den HSV liebt, das weiß ich jetzt nicht und so, aber ich glaube, Bruno Labbadia hat ein großes Herz für den HSV und findet diesen Verein ziemlich geil. Pass mal auf, Bruno Labbadia ist nachher der Trainer, der den ersten Abstieg dieser Vereinsgeschichte besiegelt, weil er dann mit Wolfsburg irgendwie gegen uns punktet, unentschieden spielt, oder sage gewinnt und wir dann auch rechnerisch dann abgestiegen sind. Das habe ich letzte Woche zu meiner Frau gesagt. Und ich hoffe jetzt irgendwie, dass das nicht der Fall sein wird. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht schon davor auch rechnerisch abgestiegen sind, sodass wir, ich will nicht sagen mit erhobenen Hauptes, aber dass wir dann irgendwie ein bisschen befreiter aufspielen können. Dass wir sagen, so der Frust ist jetzt da, wir sind jetzt alle genervt, aber wir nehmen das jetzt mal so hanseatisch, sportlich, so sportlich, wie man es irgendwie nehmen kann. So nehmen wir das dann jetzt. In so einem Abstieg könnte auch eine Chance liegen, aber darüber möchte ich jetzt heute am Samstagabend gar nicht sprechen. Spreche ich darüber, wenn es nachher soweit ist. Aber ich denke, die HSV-Verantwortlichen werden sehr gut beraten, eventuell, weil sie es müssen, in die Mikrofone immer noch zu sagen, ja, solange es irgendwie noch geht, ne, versuchen wir alles. So, aber hinter den Kulissen, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind und die Kameras abgebaut sind, hinter den Kulissen hoffe ich jetzt wirklich, dass der HSV sich ab Montag mit der zweiten Liga intensiv beschäftigt, dass man schon mal guckt, wie könnte der Kader aussehen, was für junge, talentierte Spieler haben wir noch. Ich habe jetzt von einem talentierten Stürmer von uns gehört, den wir jetzt nach Nürnberg irgendwie ziehen lassen. Das sind dann so Dinge, die dürfen dann eigentlich nicht sein, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir mit einer jungen, hungrigen Mannschaft uns irgendwie aufstellen, um wieder einen besseren Fußball zu spielen und wieder mehr Erfolgserlebnisse zu haben, dann in der zweiten Liga. Ich glaube auch nicht, es wäre jetzt nicht mein ganz persönliches Verlangen, dass wir dann sofort wieder aufsteigen. Vielleicht tut es uns auch ganz gut, wenn wir mal, keine Ahnung, zwei Saisons dann in der zweiten Liga sind. Aber wir sollten natürlich immer schon mal oben mitspielen. Das sollte natürlich nachher unser Anspruch sein. Und das wird schwer genug, weil die Mannschaft ist dann völlig neu. Dann werden wir höchstwahrscheinlich einen ganz neuen Trainer haben, eine ganz neue Vereinsführung. Das kann man jetzt ja seriös gar nicht einschätzen, wie es dann aussieht bei uns. Aber es könnte halt, wie gesagt, auch eine Chance sein. Ich habe das vorhin zu meinem Sohn gesagt, der auch so ganz traurig gerade ist. Und da habe ich gesagt, weißt du, nun, das ist jetzt die Zeit vielleicht von einem Bernd Hoffmann. Der hat jetzt ein paar Monate Zeit, als Präsident eventuell auch Einfluss zu nehmen mit dem Aufsichtsrat bei der HSV AG. Dann haben wir vielleicht einen neuen Vorsitzenden, einen neuen Sportchef. Und es wird ja so ein bisschen in den Medien gemunkelt, dass zwischen Bernd Hollerbach und Jörg Schmadtke eine ganz positive Verbindung besteht. Und jetzt pass mal auf, jetzt kommt hier vielleicht der Jörg Schmadtke zum HSV und schraubt an vielen Schrauben oder dreht die richtigen Schrauben und baut da was Gutes auf. Denn auch wenn er jetzt in Köln in seiner letzten Transferperiode höchstwahrscheinlich oftmals daneben gegriffen hat, wenn man sich die Geschichte von Jörg Schmadtke anguckt, bei Aachen, bei Hannover, bei Köln, da muss man sagen, hat er nun echt in seinem Berufsleben schon super viel richtig gemacht und auch bewiesen, Mannschaften von der zweiten in die erste Liga wieder zu bringen, einen richtigen Kader einzustellen, einen richtigen Trainer einzustellen. Also da könnte natürlich auch dann viel passieren und vielleicht ist dann unsere graue Welt, die wir jetzt so haben am Samstagabend nach diesem Unentschieden, der sich wie eine Niederlage irgendwie anfühlt. Vielleicht im September, Oktober sind wir vielleicht schon wieder viel fröhlicher und sagen, Mensch, ja, es war scheiße, gegen Heidenheim zu spielen und nicht gegen Dortmund, aber bringt vielleicht auch wieder mehr Spaß, weil wir da ein bisschen weniger verkrampft auftreten können und diese ganzen Lasten, die wir in den letzten Jahren hatten mit diesen Millionenkader und so, dass wir den dann vielleicht nicht haben. Also es könnte ja vielleicht auch eine Chance sein. Aber ihr merkt schon im Kopf, bin ich da schon ja, in der zweiten Liga irgendwo angekommen. Es ist, na klar, an so einem Samstagabend immer ein bisschen ärgerlich, weil wenn der HSV 24 Spiele so gespielt hätte wie heute, dann würden wir dann nicht auf Platz 17 stehen, dann hätten wir sicher auch ein paar Dinger mehr reingemacht. Dass wir heute halt nicht das Glück hatten, das ist nun mal so, aber der HSV hatte in den entscheidenden Phasen in den letzten Saisons halt ganz oft das Glück auf seiner Seite, das dürfen wir wirklich nicht vergessen, da müssen wir auch, finde ich, die Demut haben, das auch zuzulassen und zuzugeben, ne? Sei es jetzt Karlsruhe oder gegen Wolfsburg. Ihr wisst alles, was ich meine. Also diese ganzen Last-Minute-Dinge, die uns dann noch gerettet haben. Ja, jetzt ist das Glück, zumindest heute gegen Mainz, war es mal nicht auf unserer Seite. Der Mannschaft kannst du irgendwie wenig einen Vorwurf machen. Klar kannst du Kostic den Vorwurf machen, dass er als gestandener Profi, der eigentlich auch in einer ganz guten mentalen Verfassung sein sollte, so hat er es zumindest in den letzten Spielen gesagt, dass der dann so einen schlechten Elfmeter schießt, der ist echt dann kriegsentscheidend gewesen. Darüber kann man sauer sein. Aber wenn Philipp Kostic nur ein halbwegs normaler Mensch ist, ein halbwegs normaler Fußballspieler, dann brauchst du ihm da irgendwie keinen Vorwurf machen, weil dann weiß er das selbst. Und dann kann der auch selber schlecht schlafen und denkt, was für eine Scheiße, hätte ich den in die andere Richtung, hätte ich den mal rechts geschossen und nicht links, dann hätten wir dann diesen Sieg eingefahren, den wir heute wirklich verdient hätten. Also in allen Belangen, fand ich, war das sehr gut, wie wir gespielt haben. Wie gesagt, immer auf dem Niveau des HSV. Ne? Von einem guten, fußballerisch kultiviert guten Fußballspiel kann man natürlich nicht sprechen, aber das war engagiert, das war mit voller Leistungsbereitschaft in allen Mannschaftsteilen. Ist nicht immer alles geglückt, aber wir haben endlich uns mal wieder auch viele Torchancen rausgespielt. Also das Ganze, das hat mir dann schon gut gefallen. Aber ja, höchstwahrscheinlich kommt diese Steigerung zu spät. Und wie gesagt, unter Hollerbach, finde ich, haben wir viermal richtig schlecht gespielt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir dann gegen München spielen. Das ist natürlich so ein Bonusspiel, wenn man so will. Da erwartet keiner irgendetwas vom Hamburger Sportverein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da mit Minimum 3 und zwar eher mehr als 3 Toren Unterschied verlieren werden, ist auch ganz klar. Aber ja, vielleicht könnte das aber auch nochmal so ein Bonusspiel sein, wo man sagt, wir wissen am Ende auch nicht, wie wir das geschafft haben, aber irgendwie haben wir da vielleicht ein Unentschieden dann bekommen. Oder wenn wir verlieren sollten, dann wäre es natürlich auch ganz wichtig, auch für die Moral der Mannschaft sicher ganz wichtig, dass wir uns unser Torverhältnis nicht völlig verhageln. In den letzten Jahren haben wir da ja ganz, ganz hoch immer verloren, 0-8, 2-9 und was wir da alles für Niederlagen kassieren mussten. Also ich hoffe, dass der HSV auch aufgrund, ja, ich glaube, am Ende wird es bei uns nicht mehr drauf ankommen, wie unser Torverhältnis ist, aber du weißt es ja nie, ne? Und deswegen denke ich, für die Moral wäre es gut und am Ende vielleicht, ja, einfach auch für das Selbstwertgefühl wäre es gut, wenn wir in München nicht versuchen, irgendwie nur so ein Spiel zu machen, sondern dass man irgendwie versucht, möglichst lange die Null zu halten und ja. Es ist ein Bonusspiel, ja? Wenn du das Spiel verlierst, ist auch egal, weil das verliert mehr oder weniger fast jeder, ne? Also klar, gibt es auch mal die ein oder andere Ausnahme, aber in der Regel verliert ja eh jeder und dann ist es auch wurscht. Ja. Gut, so, also das ist so ein bisschen jetzt habt ihr mal so ein bisschen in meine Seele geguckt. Ihr merkt, ne, eigentlich bin ich echt zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft und gehe, was die Leistungsbereitschaft angeht, der Einsatz angeht, auch die Torchancen, die wir uns erspielt haben, eigentlich gehe ich da recht zufrieden ins Bett, wenn ich nur dieses Spiel als einzelnes Spiel betrachte. Aber natürlich, wenn du das große Ganze siehst und wenn du siehst, dass du noch nicht mal in diesem Spiel, wo du so klar überlegen bist und wo du fast eine halbe Stunde mit einmal mehr auf dem Platz stehst, wenn du dann noch nicht mal ein Tor schießt, dann ist man natürlich auch genervt auf der anderen Seite. Ne? Zufrieden mit der Leistungsbereitschaft, aber genervt. Gut, das waren jetzt, ich habe es dann doch ein bisschen vermischt, ne? Aber Teil 1 nur das Spiel, Teil 2, so, wo sehe ich jetzt den HSV und glaube ich noch irgendwie an die Erstliga-Zugehörigkeit am Ende dieser Saison? Nein, das tue ich natürlich nicht. Jetzt komme ich, last but not least, zum dritten und letzten Teil, den ich vorhin angekündigt habe. Das versuche ich jetzt auch möglichst schnell zu machen. Für alle die diesen Podcast schon sehr lange hören oder auch sehr gerne hören, habe ich noch zwei Informationen für euch. Die eine, da habe ich eine Anfrage bekommen über Twitter jetzt vor ein paar Tagen von einem Hörer, die fand ich ganz nett. Der hat mich gefragt, sag mal, du hast so viele Jahre immer vor und nach einem Spiel einen Podcast aufgenommen und das fand er viel besser als jetzt, wo ich immer nur nach dem Spiel einen Podcast aufnehme, also 2 Folgen pro Spiel statt, also jetzt mache ich ja nur eine Folge pro Spiel. Er hat gesagt, jetzt in dieser letzten Phase würde er so gerne mich öfter an seiner Seite haben und würde gerne, dass ich wieder 2 Folgen aufnehme, nämlich vor dem Spiel und nach dem Spiel, weil ja, er sich da so oft wiederfindet in meinen Gedanken. Also vielen Dank natürlich erstmal für dieses nette Kompliment und dass man sagt, du möchtest lieber, dass ich da öfter an deiner Seite bin, aber das kann ich nicht, selbst wenn ich es wollte, denn ich bin seit ganz vielen Jahren mit diesem Podcast, und das ist jetzt die erste Information, die ich euch schnell geben wollte, für die es interessiert. Ich bin seit ganz vielen Jahren mit diesem Podcast auf einer Plattform, die heißt Audioboom. Ja, da lasse ich diesen Podcast hosten und viele Jahre war das völlig egal. Da hast du einen Monatsbeitrag gezahlt und dann konntest du so viele Folgen aufnehmen, wie du willst. Und jetzt hat man im letzten Jahr das Geschäftsmodell geändert und entweder zahle ich viel, viel, viel mehr Geld, um diesen gleichen Support zu haben wie davor, aber das Geld ist deutlich dramatisch höher als das, was ich jetzt eh schon zahle und das bin ich einfach nicht bereit zu zahlen, das kann ich auch nicht und das hier ist ein unkommerzieller Podcast und der soll ja auch unkommerziell bleiben. Insofern bleibe ich bei dem Package, was ich gebucht habe, die monatlichen Beträge, die ich da monatlich zahle ich finde auch Audioboom gibt mir auch einen sehr modernen und guten Support, auch die ganze Verlinkung in den sozialen Medien. Das funktioniert alles super, aber es gibt leider jetzt eine Einschränkung. Ich darf maximal nur 5 Folgen pro Monat aufnehmen. Das ist deren Regel seit letztem Jahr. Und ja, was soll ich da sagen? Also dann kann ich natürlich nicht 2 Folgen pro Spieltag aufnehmen. Dann kann ich halt in der Regel nur 1 Folge pro Spieltag aufnehmen. Das sind dann in der Regel 4 Folgen. Ja, ich weiß auch, jeder Monat besteht nicht nur aus 4 Wochen. Manchmal sind es 3,5, manchmal sind es auch fast 5. Das kommt ja immer drauf an, wie welche Tage und langer, kurzer Monat. Aber in der Regel sind es 4 Folgen. Und deswegen, glaube ich, macht es auch weiterhin Sinn, dass ich 1 Folge aufnehme pro Spieltag. Und ich glaube, es war am Anfang dieser Saison oder war schon Anfang letzte Saison, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe ja am Anfang, als ich gesagt habe, ich mache nur 1 Folge pro Spieltag, da habe ich das ja vor dem Spiel gemacht und da habe ich ein ganz, ganz großes Feedback von euch bekommen, dass man sagt, nee, also bitte lieber, uns ist deine Einschätzung nach dem Spiel viel mehr wert als deine Euphorie vor dem Spiel und deswegen machen wir das ja jetzt so, dass ich weiterhin dann nach dem Spiel den Podcast aufnehme. Ich hoffe, das ist dann okay. So, das ist also die erste von euch, ne? Maximal 5 Folgen pro Monat. Mehr kann ich nicht, laut Vertrag, selbst wenn ich es wollte. Geht nun mal nicht. Und die zweite Info, die ich euch geben wollte, es gibt ja den einen oder anderen von euch, der nicht nur diesen Podcast hört, sondern der auch noch den Reingemacht-Podcast hört oder vielleicht sogar auch den ersten deutschen Videospiel-Podcast oder der mir vielleicht auf meinem YouTube-Kanal folgt. Es gibt sicher viele von euch, die mir auch bei Twitter folgen, also nicht nur der HSV-Pod Twitter-Account, sondern auch dem Hobst Twitter-Account. Also, es gibt ja einige von euch, die so in den letzten Jahren so ein bisschen auch mein Hobbyleben so begleiten. Und für all diejenigen von euch möchte ich nur die Information geben. Ich habe ja seit vielen Jahren einen eigenen Blog. Den findet man unter derhobst.de. Und diesen Blog habe ich jetzt mal in den letzten Tagen kräftig entstaubt, ihm einen neuen Look gegeben und habe da mal ein bisschen aufgeräumt und werde ab sofort diesen Blog wieder ein bisschen mehr nutzen, ein bisschen mehr pflegen. Da werdet ihr natürlich im Laufe der Zeit meine ganzen Podcasts, die ich aufnehme, die wird man da finden. Die RSS-Feeds sind hinterlegt, sodass man sich jede Folge anhören kann und runterladen kann. Aber nicht nur das. Wenn ich Videos aufnehme auf meinem YouTube-Gaming-Kanal, kommt das darauf. Oder es gibt auch andere Themen, die mich interessieren. Ja, seien es irgendwelche Musikclips oder seien es irgendwelche. Ich liebe auch Oliver Kalkofe. Ja, wenn ich da mal wieder so einen Clip von dem entdecke, den ich total toll finde, dann verlinke ich den da oder dann zeige ich den da. Oder ich mache mir Gedanken über politische Themen oder gesellschaftspolitische Themen, kulturelle Themen, Themen, die in Hamburg sind. Also so mein ganzes, ich sage jetzt mal, Hobbyleben, was ich gerne als Hobst so ein bisschen mit euch, mit den Hörern meiner Podcast-Projekte teilen möchte, das findet ihr dann dort und vielleicht interessiert ihr es den einen oder anderen. Ne? Da werden auch Dinge passieren außerhalb meiner Podcast-Welt. Das heißt, wenn ich irgendwelche Gedanken habe, zum HSV zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen und vielleicht passiert irgendwas mal in der Woche, dass der HSV noch irgendeine Personalie ändert und ich denke, scheiße, dafür kann ich jetzt keine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich kann ja nur 5 Folgen im Monat aufnehmen, dann würde ich dann in meinem Blog meine Gedanken niederschreiben und da sagen, was halte ich davon. Oder wenn ich irgend auch was finde im Internet, was sehr spannend ist über den HSV oder über generell über meine Themen, die mich privat stark interessieren, dann verlinke ich das auch in diesem Blog. Also vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch das interessant, diesem Blog zu folgen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es jetzt Hörer gibt, die sagen, oh ja, das gucke ich mir mal an. Ne? Wenn ihr auf meiner Seite seid, gleich auf der rechten Seite, könnt ihr dann auch, wenn ihr mögt, diesem Blog dann folgen, dass ihr dann keinen Beitrag mehr verpasst. Und ihr könnt jetzt bei den neuen Beiträgen Beiträgen auch Kommentare hinterlassen. Auch unter dieser Folge, die ich da verlinken werde, könnt ihr dann Kommentare zu dieser Podcast-Folge hinterlassen. Und so will ich da mal gucken, was in den nächsten Wochen und Monaten auf meinem Blog so passiert und ob es da Hörer gibt, die mich da begleiten und wo wir dann vielleicht in die ein oder andere wertvolle Diskussion reingehen, die dann vielleicht doch ein paar mehr Zeichen benötigt als das, was mir und was euch bei Twitter zur Verfügung steht. Also, würde mich sehr freuen. www.derhobs.de. So, und mit dieser Information entlasse ich euch jetzt in den Sonntag und entlasse ich euch jetzt in die neue Woche. Ich bin gespannt, was jetzt beim HSV passiert. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass sie jetzt Tabula Rasa gemacht wird und dass jetzt irgendwelche großen Personalien verändert werden. Das bringt jetzt, glaube ich, nichts. Das ist Aktionismus, der, glaube ich, jetzt auch nicht mehr zünden würde. Wir sollten jetzt mit Anstand und mit der Leistungsbereitschaft, mit der Einstellung, die wir gegen Mainz gespielt haben, so sollte die Mannschaft jetzt in die nächsten Spiele auch gehen. Nicht nachlassen, alles geben, weil ist ja großartig, ne? Wenn du so kämpfst, dass dann nach 88 Minuten die Fans noch sagen, steht auf für den HSV. Ich meine, das hat sich auch dann die Mannschaft erarbeitet, finde ich sehr, sehr gut. Also die Mannschaft sollte einfach an dieser Leistung anknüpfen und diesen Weg weitergehen. Und ob da nochmal ein oder zwei Siege rauskommen, werden wir dann sehen. Dann werden wir die auch feiern. Und auch wenn ich den Entscheidungsträgern beim HSV schon erlaube, öffentlich jetzt nicht Stellung zu nehmen über irgendwelche Veränderungen im HSV, so hoffe ich aber, dass hinter den Kulissen dann doch schon vieles vorbereitet wird für die zweite Liga. Und einen Wunsch habe ich noch ganz zum Schluss an Sky. Bitte lasst doch mal diesen Frank Rost zu interviewen. Frank Rost, wer bitte ist Frank Rost? Also der nervt nur, der ist auch in seinen ganzen Aussagen überhaupt nicht authentisch. Der bölkt da nur rum, den finde ich ganz furchtbar. Und wenn ich dann jetzt auch noch höre bei Sky in den Vorberichten, ja, so ein Frank Rost, das wäre auch einer, wenn der HSV absteigen sollte, der dann vielleicht Verantwortung beim HSV übernimmt. Bitte, jetzt geht mal weg mit diesen ganzen Altlasten. Ich will keinen Frank Rost da sehen. Ich will auch keinen Van der Vaart da sehen oder Thomas Doll oder was da alles jetzt gerade so keucht und fleucht im Netz und wer alles dem HSV helfen will. Also genügend Männer mit Stallgeruch und alter HSVer hatten wir jetzt genug. Ja, wir hängen die ganze Zeit jetzt schon da unten drin. Ich denke, wenn überhaupt es irgendetwas Positives sein sollte, wenn die Uhr da abgebaut wird und wenn der Dino eingepackt wird und wenn wir dann unsere Besonderheit des niemals abgestiegen sein verlieren werden, das ist ja alles traurig genug, aber wenn es etwas Positives geben sollte in dieser Scheißsituation, dann, dass der HSV dann endlich mal die Chance hat, vielleicht mal wirklich die Reset-Taste zu drücken. Der HSV hatte schon einmal die Chance. Ich finde, das sollte ich jetzt vielleicht auch noch mal ganz im Bloß doch noch mal sagen dürfen. Der HSV hatte die Chance, die Reset-Taste zu drücken. Wir Fans haben dem HSV das ermöglicht, als wir HSV Plus gewählt haben und die Ausgliederung beschlossen haben. Aber die Männer, die dann die Verantwortung übernommen haben, die gesagt haben, aufstellen für Europa, die gesagt haben, der HSV muss erstklassig geführt werden. Ich denke hier in allererster Linie an Karl Gernandt, ich denke hier an Dietmar Beiersdorfer, an Peter Knebel. Das sind alles diese Leute, wo man sagt, wenn der HSV absteigt und er wird absteigen, dann haben diese Leute ein ganz, ganz hohen Anteil daran. Und die jetzt die Verantwortung haben, die Heribert Bruchhagens und Jens Totz dieser Welt, die haben auch ihren Anteil daran. Wenn die deutlich bessere Entscheidungen gefällt hätten, dann würden wir da auch nicht unten stehen. Die werden natürlich nicht entlastet, aber sie haben letztendlich den Karren, der schon völlig im Dreck lag, haben sie einfach, da war ihre Arbeit nicht gut genug, den wieder rauszuziehen. Aber der Karren war halt auch schon vor den Bruchhagens und Totz im Dreck. Das soll Heribert Bruchhagen, Jens Totz und so weiter nicht entlasten. Aber wenn ich diese Knallpfeifen da sehe mit Wettstein, den habe ich jetzt ganz vergessen, Wettstein, Knebel, Beiersdorfer, Gernandt, Peters vielleicht auch, das sind natürlich die, die gekommen sind nach der Ausgliederung, die hatten die Chance, einmal richtig sich neu aufzustellen. Und da wurden extrem viele Fehler gemacht. Und da werde ich mit Sicherheit noch die ein oder andere Podcast-Folge drüber sprechen. Aber dann, wenn es soweit ist. Jetzt möchte ich Feierabend machen am Samstagabend. Euch entlassen, habe ich ja vor ein paar Minuten schon gesagt, jetzt tue ich es wirklich. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Freue mich über euer Feedback, entweder bei Twitter oder auf meinem Blog. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, danke. Und natürlich sage ich an dieser Stelle auch mit voller Überzeugung, nur der HSV. Danke und tschüss aus Hamburg.